Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Böses Blut. Peng. Die Tür war definitiv zu. Durchzug. Judith stöhnt genervt, als sie mit zwei schweren Einkaufstaschen beladen ihre Dreizimmerwohnung mitten im Zentrum von Aachen betritt. Ricardo, bist du zu Hause? Keine Reaktion. Hat ihr Freund etwas schon wieder vergessen, die Balkontür zu schließen? Natürlich. Als sie auf den langen, schmalen Balkon tritt, der einen spektakulären Ausblick auf das Wahrzeichen der Kaiserstadt, den imposanten Dom, bietet, schüttelt sie ungläubig ihren blonden Lockenkopf. Mann, oh Mann! Die 32-jährige Lebensmitteltechnikerin ist maximal genervt. Das ist nun schon das zweite Mal in dieser Woche. Und das, wo sie die alten Holztüren doch gerade erst aufwendig lackiert haben. Von der offensichtlichen Einladung für Einbrecher, die über den Balkon im ersten Stock locker hier reinspazieren könnten, mal abgesehen. Judith geht in die Küche, lässt sich auf einen der zwei Stühle fallen und seufzt erschöpft. Seit Tagen quält sie eine bleischwere Müdigkeit und sie muss sich zu allen Aufgaben des Alltags förmlich zwingen. Alles fällt ihr unfassbar schwer und ist verdammt anstrengend. Und das, obwohl sie seit einem Jahr nicht mehr raucht, da sollte sie doch eigentlich aufblühen. Stattdessen hat sie 25 zusätzliche Kilo auf den Hüften, ist kurzatmig geworden und schleppt sich gefühlt wie eine 85-Jährige durchs Leben. »Hey Süße, wo steckst du?« Ricardos kraftvolle Stimme schallt durch den Flur. Judith zuckt zusammen, als die Wohnungstür ein weiteres Mal mit einem ohrenbetäubenden Knall ins Schloss fällt. »Mensch, Ricardo, pass doch auf! Du hast schon wieder vergessen, die Balkontür zuzumachen. Das ist doch Mist!« Charmant versucht der sportliche Mann, die Situation mit einem Kuss zu entschärfen. Dann fällt sein Blick auf die prall gefüllten Einkaufsbeutel. »Wow! Steht Aachen vor einer Belagerung? Wurden die Zugbrücken schon hochgezogen oder bekommen wir Besuch?« Judith verdreht die Augen. »Sehr witzig. Statt dir mit deinen ironischen Sprüchen zu nerven, kannst du das alles mal einräumen.« Ricardo lächelt sie auffordernd an. »Bitte, ich muss mich sofort hinlegen, mir geht es gar nicht gut.« Schwerfällig erhebt sich Judith, die noch vor gar nicht langer Zeit sehr schlank war, und schlurft Richtung Schlafzimmer. Dort angekommen, lässt sie sich auf das Boxspringbett fallen, schließt die Augen, ergibt sich ihrer gnadenlosen Müdigkeit und dämmert binnen Minuten weg. 4 Stunden später. Es ist bereits dunkel geworden. Ricardo legt sich zu seiner schlafenden Freundin und betrachtet sie liebevoll, aber auch voller Sorge. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. So vollkommen fertig kennt er Judith nicht. Seine Gedanken schweifen ab in die Vergangenheit und er wird fast ein bisschen sentimental. Schon seit 3 Jahren sind er und Judith ein Paar. Damals haben die beiden sich auf einer 60s-Soul-Funk-Party in einem Kölner Club kennengelernt. Nach einer durchtanzten Nacht hatten sie sich dann bei einem romantischen Sonnenaufgang am Rheinufer das erste Mal geküsst. Es folgten Monate voller spontaner Wochenendtrips und leidenschaftlicher Diskussionen über die Sinnhaftigkeit vegetarischer Ernährung und klimafreundlichen Lebens in Ricardos Kölner WG-Küche. Vollkommen gerädert richtet sich Judith plötzlich auf und setzt sich auf die Bettkante. Ricardo hat sie trotz aller Bemühungen, sie ungestört weiter schlummern zu lassen, geweckt. »Ich bin permanent müde und würde jeden Morgen am liebsten einfach liegen bleiben. Was ist denn los mit mir?« fragt sie voller Verzweiflung. Sie steht auf und schleppt sich ins türkis gekachelte Bad. Hier war es immer besonders aufgeräumt. Jeder Schminkpinsel, jeder Kosmetiktiegel hatte seinen Platz. Ordnung war Judith immer sehr wichtig gewesen. Doch diesem Anspruch wurde sie schon lange nicht mehr gerecht. Ohne die regelmäßigen Besuche der Putzfrau, die sie über eine Online-Agentur gebucht hatten, würde längst das Chaos regieren. Zum Glück hatten sie beide gute Jobs und auch das nicht unbeträchtliche Erbe ihrer Großmutter gab Judith finanzielle Sicherheit. Aber Gesundheit konnte man bekanntlich nicht mit Geld bezahlen, dachte sie resigniert, als sie sich auf die Klobrille setzte und müde einem äußerst vitalen Silberfischpärchen in der Badewanne beim Balzen zusah. Seit 2 Wochen war sie nun krankgeschrieben und hatte die Termine mit der Putzfrau gecancelt. Sie wollte in diesem Zustand niemanden sehen. Ricardo war die einzige Ausnahme und ihr Hausarzt, auf den sie noch immer große Stücke hielt, obwohl er ihr bisher nicht helfen konnte. Ihr heutiger Einkauf war ein seltener und kräftezehrender Ausflug gewesen, den sie nicht so schnell wiederholen würde. Wofür gab es Lieferdienste? In der Liefer-App mit dem lustigen Maskottchen konnte sie sogar angeben, dass ihre Bestellungen im Treppenhaus abgestellt werden, ganz ohne menschlichen Kontakt. Perfekte neue Welt. Nachdem sie etwas Urin gelassen hat, schaut Judith in die Toilette und kriegt die nächste Krise. Ihr Urin ist auffällig tief dunkel, obwohl sie im Laufe des Tages mindestens 2,5 Liter Wasser und grünen Tee getrunken hat. Auch hierfür hat sie eine App, die sie mehrfach am Tag mit einem Signalton an eine ausreichende Hydration erinnerte. Zurück im Schlafzimmer verkündet sie Ricardo die beunruhigende Neuigkeit. Du, ich muss morgen noch mal zu meinem Hausarzt. Jetzt ist auch noch mein Pipi total dunkel gefärbt. Ich habe echt Angst, es könnte was Schlimmes sein. Wenig einfühlsam antwortet Ricardo, aber dein Dottore konnte dir bislang doch auch nicht wirklich weiterhelfen und sagt ständig, das ist psychosomatisch. Du solltest mal woanders hingehen, zu einem Spezialisten. Judith lässt sich mit ihrem gesamten Gewicht aufs Bett fallen und ihr schießen die Tränen in die Augen. Ich weiß aber doch nicht, wohin ich gehen soll. Keine Ahnung, was ich habe. Dann geh doch wenigstens mal zu meinem Hausarzt und hol dir eine zweite Meinung. Und wer weiß, vielleicht hat er ja eine Idee, warum es dir so elend geht. Als Judith am nächsten Morgen vor Dr. Wespling sitzt, fällt dem erfahrenen Allgemeinmediziner sofort auf, wie blass, fast bleich seine neue Patientin ist. Er misst ihren Blutdruck. 170 zu 120, viel zu hoch für eine junge Frau wie Judith, aber aufgrund ihrer beginnenden Adipositas nicht verwunderlich. Welche weiteren Symptome haben Sie denn noch außer der Müdigkeit, Frau Meisner? Judith schießen einmal mehr die Tränen in die Augen. Ich habe seit gestern Abend dunklen Urin, das kenne ich gar nicht, weil ich tatsächlich sehr viel trinke. Außerdem bin ich kurzatmig und habe oft das Gefühl, nicht mehr genug Luft zu bekommen. Der Arzt notiert sich alles und denkt nach. Zuerst testet er Judiths Lungenfunktion. Mittels eines Messgeräts, einem sogenannten Spirometer, ermittelt der Arzt die Luftmenge, die Judith ein- und ausatmen kann, sowie die Geschwindigkeit des Luftstroms. Die Ergebnisse werden sofort ausgewertet und zeigen, dass die Lunge keine gravierenden Funktionsstörungen aufweist. Jedoch kann das hohe Körpergewicht beeinträchtigend wirken und je nach Körperhaltung durchaus auch Verengungen der Atemwege hervorrufen. Wespling nimmt Blut ab und bittet Judith darüber hinaus um eine Urinprobe. Die Ergebnisse soll sie bereits am Abend telefonisch erhalten. 18 Uhr. Judith hat sich mit gefühlt letzter Kraft vom Sofa aufgerafft, um das Abendessen in Angriff zu nehmen. Sie will Ricardo mit einer Tortilla Española überraschen, einem schmackhaften Omelette, das die beiden bei einem gemeinsamen Urlaub in Sevilla lieben gelernt haben und das Judith deshalb an bessere Zeiten erinnert. Als sie gerade die letzte Kartoffel schält, klingelt ihr Handy. Eine unbekannte Nummer. Guten Abend, Frau Meisner, Dr. Wespling hier. Mir liegen jetzt Ihre Ergebnisse vor. Um es kurz zu machen, Sie haben viel zu wenig Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, deren Hauptaufgabe ja der Sauerstofftransport im Körper ist. Das erklärt Ihre Müdigkeit und auch Ihre Blässe. Ihr Urin scheint auf den ersten Blick in Ordnung zu sein. Um allerdings sicher zu gehen, würde das Labor Ihre Probe nach dem Feiertag morgen noch einmal spezifischer untersuchen. Bitte kommen Sie am Freitag noch einmal zu mir in die Praxis, dann besprechen wir alles Weitere, ja? Judith atmet erleichtert auf. Endlich ist etwas herausgekommen. Beim gemeinsamen Abendessen berichtet Judith Ricardo von dem Telefonat. Das ist doch super. Darauf müssen wir anstoßen. Kommst du mit zu Marek? Er feiert heute seine Promotion. Judith schüttelt den Kopf. Nee, ich lege mich gleich wieder hin. Ich bin schon wieder völlig groggy. Sei mir bitte nicht böse und grüß Marek von mir. Während sie auf ihrem Lieblings-Streaming-Portal nach einer brauchbaren Serie sucht, durchfährt sie ein heftiger Schmerz. Was ist das? Fragt sie sich erschrocken. Und wieder, in ihrem Bauch pulsiert es. Es ist kein Krampf, sondern ein ihr unbekannter Schmerz, der sie schier um den Verstand bringt. Morgen war Feiertag und alle Praxen würden geschlossen sein. Judith greift nach ihrem Handy und wählt Ricardos Nummer. Die Mailbox springt an. Ich bin's. Kannst du bitte sofort nach Hause kommen? Ich habe fürchterliche Bauchschmerzen und weiß nicht, was ich machen soll. Ich halte das nicht aus.
Prost, Esther.
Mhm. Ich trinke, weil wir im ersten Akt unserer Geschichte, hallo lieber Martin.
Hallo liebe Esther.
nämlich Judith kennenlernen, die einige Symptome hat, aber etwas auf jeden Fall richtig macht. Sie trinkt regelmäßig und sie hat sogar eine App, die sie an regelmäßige Hydration erinnert.
Mhm.
Und sie trinkt 2,5 Liter Wasser am Tag. Und ich dachte, es wäre doch ein guter Aufhänger über die Wichtigkeit von Hydration und im Umkehrschluss über die Folgen von Dehydration zu sprechen. Was hältst du davon?
Finde ich super. Aber sag mal, wie viel trinkst du denn so am Tag?
Also, an guten Tagen trinke ich morgens schon heißes, abgekochtes Wasser. Das habe ich am Tag vorher eigentlich schon abgekocht.
Das machst du vorher, kochst du ab und dann trinkst du morgens abgekochtes Wasser.
Genau, das mache ich seit fast 25 Jahren, seit einer Ayurveda-Kur.
Und das bringt was?
Das entgiftet. Also gekochtes Wasser ist in der Form energetisiert, dass es ionisiert ist. Das heißt, so fein, dass es die Zellen reinigen kann. Das ist, und es regt den Stoffwechsel an zu entgiften. Das ist morgens so ein ayurvedischer Kickstart.
Aber dann könntest du doch eigentlich auch morgens einen Tee trinken, oder?
Naja, der Tee hat die Information der Kräuter oder des schwarzen Tees, die in das Wasser infusiert sind. In Spanien nennt man Tee-Infusion übrigens.
Aha.
Lustig, ne? Also ein Kräutertee oder ein Blumentee. Ein schwarzer Tee ist ein Tee. Alles andere ist Infusion. Aber die Ayurveden sagen, es soll am Morgen früh uninformiertes Wasser getrunken werden, um den Körper zu entgiften. Das gelingt mir dann aber auch schon wieder nicht, wenn ich auf Arbeitsreisen bin, oft habe ich dann keinen Wasserkocher. So gut bin ich dann doch immer noch nicht vorbereitet, dass ich immer einen kleinen Wasserkocher mit dabei habe. Aber dann bestelle ich mir abends heißes Wasser und nehme es mit aufs Zimmer. So, und wenn es dann gut läuft und ich den ganzen Tag Wasser habe, ich meine Flaschen nicht vergessen habe, dann trinke ich am Tag so 2,5 Liter. Und es gibt aber Tage, an deren Ende ich zurückblicke und denke, mein Gott, kein Wunder, dass ich so einen Durst habe. Ich habe es gerade mal auf 1,5 Gläser geschafft. Das sind dann diese hektischen und schnellen Tage. Also so richtig professionell implementiert.
Also das kenne ich auch aus dem Praxisalltag oder aus der Klinik. Dann bin ich immer froh, dass ich so eine tolle oder zwei so tolle Menschen um mich rum habe. Einmal in der Praxis meine Assistentin Kati, die dann immer reinkommt zwischen den Patienten und mir dann Wasser zuschiebt.
Mhm.
Oder auch Daniela bei mir am Institut, die dann den Tee kocht und mir einen Tee hinstellt. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich, glaube ich, auch...
Würdest du auch durch den Tag durcharbeiten?
Dann würde ich aussehen wie so eine Schildkröte. Richtig eingefallen.
Hoffentlich trinken dann auch die beiden selber was.
Ja.
Das, ja, weil du sagst, wie eine Schildkröte. Also ich sehe mir tatsächlich an, ob ich getrunken habe oder nicht. Das mag am Alter liegen.
So die stehenden Hautfalten. Das gucken wir immer, ja. Bei Patienten, die so dehydriert sind, die haben dann das Thema der stehenden Hautfalten. Ne?
Genau, das ist euer Ersttest, ne? Wenn Verdacht auf Dehydration besteht, dass ihr die Haut an den Händen nach oben zieht und wenn die stehen bleibt, die Hautfalte. Also ich muss auf jeden Fall nochmal was trinken, wenn ich mir meine Hand so angucke.
Ja, und ich erkläre in der Zwischenzeit nochmal, was denn überhaupt eine Dehydratation ist.
Mhm.
Also was bedeutet das überhaupt, dass der Körper mehr Flüssigkeit verliert, als er aufnimmt. Und dabei fehlt es nicht nur dann an dem Wasser, sondern oft an den wichtigen Elektrolyten. Also zum Beispiel Natrium, Kalium, Chlorid. Und da gibt es ja drei Hauptformen, das wissen auch die wenigsten. Wir haben die sogenannte isotone Dehydratation. Also da kommt es zum Verlust von Wasser und Salz im gleichen Verhältnis, zum Beispiel bei Durchfallerkrankung. Wir haben aber auch die hypotone Dehydratation, also mehr Salzverlust als Wasserverlust.
Als Wasserverlust.
Und das kommt wann? Hast du eine Idee?
Nach
wenn wir hier an die
starkem Alkoholgenuss zum Beispiel.
Ja, sagen wir mal bei starkem Schwitzen, wenn wir jetzt hier an die Temperaturen denken aktuell.
Starkes also Schwitzen
ohne
durch
Salz.
Starken Alkoholverlust.
Ja, meinetwegen.
Nein.
Also du, aber ohne Salzersatz, ne? Also wenn du dann quasi nicht mehr Salz zuführen kannst. Und als letztes dann die hypertone Dehydratation, also mehr Wasserverlust als Salzverlust. Und das ist dann halt, wenn du zu wenig trinkst.
Mhm.
Ne? Und die Symptome sind oft unterschätzt, muss man sagen. Je nach Schweregrad kann dann eine Dehydratation zu verschiedenen Symptomen dann auch und Beschwerden führen. Also wir haben eine milde Dehydratation, also bei zum Beispiel 2% Wasserverlust tritt das auf. Dann hast
Hört sich erstmal nicht so viel an.
Das ist nicht viel, aber das merkst du schon. Dann hast du Durst, dieses Durstgefühl tritt dann automatisch auf. Du hast einen trockenen Mund. Mhm. Du bekommst dann auch Kopfschmerzen.
Mhm.
Müdigkeit, Konzentrationsstörungen sind so Themen, die dann eine Rolle spielen. Es kommt dann auch zum dunklen Urin, wenn du dann auf Toilette gehst und dann stellst du, ui, ne, das ist so ein Warnzeichen auch schon vom Körper selbst. Und dann halt auch dieses seltenere Wasserlassen, was dann auftritt. Und dann hast du die schwere Dehydratation, also bei über 5-10% Wasserverlust, dann tritt auch Verwirrtheit, Benommenheit auf. Das sind dann halt meistens auch ältere Patienten, die dann in der Klinik liegen oder aus dem Altenheim dann eingeliefert werden und die haben einfach nur zu wenig getrunken.
Ja.
Die kriegen dann Kreislaufkollaps. Das kann im schlimmsten Fall, wenn das länger bestanden hat, dann auch zum Nierenversagen führen oder auch zu Herzrhythmusstörungen und zum Schockgefühl.
Zu wenig trinken passiert ja einfach auch oft, weil das Durstgefühl nachlässt bei älteren Menschen.
Mhm. Also ältere Menschen verspüren, du hast recht, weniger Durst, auch wenn der Körper bereits dehydriert ist. Also da ist nicht mehr das mit dem Durstgefühl oder der trockene Mund. Und zudem trinken viele im Alter auch weniger. Ne, zum Beispiel aus Angst vor Inkontinenz. Ist ein Tabuthema.
Ganz oft.
Ja. Ne, also die haben eine Wassertablette, kriegen die sowieso, weil sie dicke Beine haben und dann fangen sie an, nichts mehr zu trinken.
Ja.
Die gehen dann raus und sagen, ja, ich bin jetzt bei Ihnen hier in der Praxis, ich habe extra heute Morgen nichts getrunken, sonst wäre ich schon dreimal wieder auf Toilette gewesen.
Das kommt dir oft vor, ne?
Ja.
Ja, verrückt. Aber also verständlich und nachvollziehbar.
Aber dann die andere Gruppe, ne, die Kinder bei Kleinkindern, also die verlieren ja oft bei Fieber, Erbrechen oder auch Durchfall sehr, sehr viel Flüssigkeit. Und merken das noch nicht mal. Ne? Und da kann es dann halt auch gefährlich werden, weil man das dann nicht wieder reinkippt, die Kinder. Ne?
Mhm. Oder das Momentum eben schon da ist, dass das Wasser gar nicht mehr so aufgenommen werden kann, auf die Schnelle. Was ich auch gelernt habe, ist, dass der Körper durchaus, also weil wir gerade über Signale sprachen, durchaus, wenn er nichts zu trinken bekommt, auf Hungergefühl umstellt und Hunger signalisiert, um durch Nahrungsaufnahme an Flüssigkeit zu kommen.
Ja, ja. Und so, wenn du dann halt nochmal das Thema Hitze vielleicht ansprichst, ne? Also Dehydratation bei Hitze, wenn wir jetzt so richtig starke Temperaturen draußen haben im Sommer, ja, bei 30 Grad Außentemperatur verliert der Körper bei körperlicher Aktivität über 1 Liter pro Stunde.
Wahnsinn.
Ne, und dann überleg mal, wie wenig wir eigentlich dann am Tag trinken.
Ja.
Ne, und hitzebedingte Dehydratation kann dann halt zum Hitzeschlag führen. Und das ist ein medizinischer Notfall mit einer hohen Sterblichkeit. Das ist ganz wichtig auch nochmal zu sagen vielleicht.
Jedes Jahr lernen wir es wieder aufs Neue, wenn der Sommer eingesetzt hat und wir die Zahlen hören der Menschen, die an Hitzeschlag verstorben sind, nach wenigen Tagen.
Was ist denn... kennst du dieses Thema Kaffee und Wasser?
Das heißt, dass Kaffee nicht als Flüssigkeitszufuhr gilt.
Mhm. Also das ist ja so ein bisschen.
Schon.
Also es ist ja diese koffeinhaltigen Getränke wie Kaffee oder auch schwarzer Tee beispielsweise, die führen ja nicht zwingend zu Dehydratation. Also man hat ja früher gesagt, das führt zu Dehydratation. Solange sie in normaler Menge halt konsumiert werden. Ne? Also wenn du ganz, ganz viel koffeinhaltige Getränke zu dir nimmst, dann dreht sich das schon um. Ne? Dann,
also wenn ich ausschließlich Kaffee trinke oder mehr Kaffee als
aber
Wasser.
Aber insgesamt tragen sie halt zur Flüssigkeitsbilanz bei.
Wird dazu, ihr rechnet dazu es mit ein.
Ja.
Das wird viele freuen. Auch mich ein bisschen. Hm. Aber was passiert denn eigentlich, was passiert im Körper drinne, wenn wir dehydriert sind? Also als erstes stelle ich mir vor, was ist denn in unserem Körper flüssig? Blut ist flüssig. Blut braucht Flüssigkeit. Mhm. Wenn dort zu wenig Flüssigkeit ist, was passiert dann?
Du meinst, was im Körper bei einer Dehydratation passiert?
Es ist Dehydratation.
Genau.
Dehydrierung, Dehydratation.
Also da passiert ja eine ganze Kaskade von, ich nenne es mal physiologischen Veränderungen, ne, um den Flüssigkeitsmangel zu kompensieren dann vor allen Dingen auch. Also Wasser geht ja verloren, also durch Schwitzen, durch Atmen, durch Pipi machen, ja, urinieren, durch Durchfall zum Beispiel auch, da verliert der Körper Flüssigkeit. Und wenn nicht genug getrunken wird, beginnt die Dehydratation. Also so einfach ist es. Es ist einfach eine Bilanz. Ne?
Ja.
Und dabei gehen natürlich dann auch Elektrolyte verloren, also Mineralsalze wie Natrium, Kalium, Chlorid, haben wir vorhin schon mal gesagt. Das Blut wird dicker, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, also Flüssigkeitsanteil im Blut sinkt. Das Blut wird konzentrierter, also man bekommt auch einen höheren Hämatokrit und Natriumspiegel, also ne, konzentrierter. Und es fließt dadurch natürlich auch langsamer, was die Versorgung der Organe dann auch beeinträchtigen kann.
Die Versorgung mit Sauerstoff, denn verdicktes Blut kann ja nur eingeschränkt Sauerstoff und auch Nährstoffe transportieren, oder?
Ja, und vor allen Dingen, was passiert? Der Blutdruck kann absinken, besonders beim Aufstehen, und das ist dann diese orthostatische Hypotonie, ne? Also eine lageabhängige Veränderung des Blutdrucks. Und dann sackt es ab, dir wird schwindelig. Deswegen, wer das häufig hat, gerne mehr Flüssigkeit trinken.
Du, ich trinke nochmal und wir bereiten uns vielleicht auf den zweiten Teil unserer Geschichte vor. Ich, indem ich jetzt nochmal richtig trinke. Das können wir uns auch vornehmen, Martin, dass wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, dass wir dafür sorgen, dass wir an diesen Tagen auf jeden Fall gut, wobei, du bist ja immer angeleitet durch deine beiden tollen Assistentinnen.
Ja, wenn du nicht genug trinkst, denk an dein Gehirn. Das Gehirn schrumpft minimal. Das kann den Druck auf Hirnhäute dadurch auch erhöhen.
Ja.
Und führt dann halt zum Spannungskopfschmerz. Deswegen haben auch Leute, die zu wenig trinken, durch diesen Druck auf die Hirnhäute, die Spannungskopfschmerzen.
Da siehst du, das ist unser Müttersatz, wenn die Kinder sagen, ich habe Kopfschmerzen. Hast du heute genug getrunken?
Genau, und das machen wir jetzt nochmal kurz, bevor es weitergeht.
Es klingelt Sturm an der Haustüre. Mit letzter Kraft hatte Judith den Notruf gewählt. Auf allen Vieren kriecht Judith hechelnd zur Tür. Sie bekommt kaum Luft. Schweiß tropfte von der Stirn. Mühsam richtet sie sich auf, um die Türklinke zu greifen. Dann sackt sie zusammen und krümmt sich auf dem Flurboden. Der Notarzt und die zwei Rettungssanitäter erkennen sofort den Ernst der Lage. Die Blutdruckmessung ergibt 220 zu 160, ein lebensbedrohlicher Wert, der sofort mit gefäßerweitertem Nitrospray behandelt wird. Mit dem Rettungswagen und Blaulicht wird Judith auf dem schnellsten Weg in die Uniklinik RWTH Aachen gefahren. Schon auf der Fahrt kontaktiert der Notarzt die Klinik, um eine rasche Übergabe mit der Notfallmedizin im Hause zu koordinieren. Er gibt die Werte des abnormal hohen Blutdrucks durch. Und auch die Sauerstoffsättigung von lediglich 82% ist dramatisch niedrig. Die vollkommen benommene Judith erhält bereits Sauerstoff durch eine Nasenbrille. Kurz vor der Ankunft in der Notaufnahme ist die Sättigung auf 89% gestiegen, was aber immer noch viel zu wenig ist. Eine Behandlung ist dringend erforderlich, um die Schädigung lebenswichtiger Organe zu verhindern. Mit hochgezogenen Augenbrauen beobachtet der erfahrene Notfallmediziner die kalkweiße Judith. Ihr Blutdruck ist immer noch sehr hoch, das Nitrospray hat nicht viel gebracht. In der Uniklinik RWTH Aachen angelangt, geht es sofort in die Notaufnahme. Erneute Blutabnahmen und Urinproben werden gesammelt. Judiths Lunge wird geröntgt und ein EKG geschrieben. Dann geht es auf die Intensivstation. Zwei Krankenpfleger helfen der vollkommen geschwächten Judith in ihr Bett zu gelangen. Es fiebt und piept um sie herum. Sofort erhält sie über eine Maske 5 Liter Sauerstoff, weil ihre Sättigung mittlerweile nur noch 79% beträgt. Als der diensthabende Arzt Dr. Blicke ihre Blutwerte sieht, fällt ihm sofort der erhöhte Kreatininwert auf und auch mit den Thrombozyten und den Nierenwerten scheint etwas nicht zu stimmen. »Hören Sie mich, Frau Meißner«, Judith sieht ihn an. »Ja, Herr Doktor.« »Gut, ich bin froh, dass Sie ansprechbar sind. Wir sind fieberhaft auf der Suche nach der Ursache für Ihre ernsten Symptome. Einstweilen beobachten wir Sie hier. So können wir jederzeit adäquat reagieren. Machen Sie sich also bitte keine Sorgen, ja?« »Keine Sorgen?« »Pustekuchen. Judith ist fertig mit ihren Nerven und hat Todesangst. Sie muss an ihren Vater denken, der schon seit Jahren dialysepflichtig ist und dreimal in der Woche zur Blutwäsche muss. Hoffentlich ist sein Leiden nicht vererbbar, geht es ihr durch den Kopf und ihre Gedanken beginnen zu rasen. Genau das braucht ihr Körper gerade überhaupt nicht. Und genau das manifestiert sich nun in einem Rinnsal von hellem Blut, das nun aus Judiths Nase fließt. Zum Glück ist Ricardo nun an ihrer Seite, der sofort, nachdem er Judiths Hilferuf abgehört hat, mit dem Taxi in die Klinik gekommen ist. Die von ihm hinzugerufene Krankenschwester erfasst sekundenschnell die Situation, legt Judith eine kühlende Kompresse in den Nacken, drückt Judiths Nasenflügel fest zusammen und stoppt so das starke Nasenbluten. Auch Dr. Blicke steht nun an ihrem Bett. Hat die junge Frau ein myelodysplastisches Syndrom? Die Symptome passen. Müdigkeit, Blässe, Kurzatmigkeit, das Nasenbluten und jetzt zeigen sich auch noch blaue Flecken an den Beinen. Hinzu kommen Judiths Laborwerte. Sie weisen eindeutig auf einen Mangel an roten, aber auch weißen Blutkörperchen hin und auch die Anzahl der Blutplättchen ist verringert. Das vermutete MDS ist eine Erkrankung des Knochenmarks, die unter einer Gruppe von Erkrankungen zusammengefasst wird, bei denen die Blutbildung nicht von gesunden, sondern von genetisch veränderten Ursprungszellen ausgeht. Blicke will den Fall in die am Nachmittag stattfindende interdisziplinäre Fallkonferenz mitnehmen, um von der Expertise und dem Erfahrungsschatz seiner Kolleginnen und Kollegen zu profitieren. Denn eins ist dem erfahrenen Arzt klar. Das Geheimnis um Judiths Beschwerden muss bald entschlüsselt werden, denn weitere derartige Krisen könnten im unglücklichsten Fall tödlich enden. Im zweiten Akt kann man Judith eine Verdachtsdiagnose stellen, und zwar MDS, myelodysplastisches Syndrom.
Esther, du wirst immer besser, von Folge zu Folge.
Soll ich es verraten? Ich habe es abgelesen.
Okay. Genau, es wird die Verdachtsdiagnose eines myelodysplastischen Syndroms.
Warte, ich gebe dir meinen Zettel hier. Moment.
Ja, ich kann das auch nicht mehr so richtig. Myelodysplastisches Syndrom. Genau, kurz MDS festgestellt.
Was ist das für eine Krankheit?
Ja, das ist eine Erkrankung des Blutes und des Knochenmarks, bei der die Blutbildung gestört ist. Also das handelt sich hier um eine ernste, aber behandelbare Krankheit, die vor allem bei älteren Menschen auftritt. Genau, und was passiert da bei MDS im Körper? Also unser Blut besteht ja aus drei Hauptbestandteilen, die im Knochenmark gebildet werden. Also wir haben die roten Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten, die transportieren ja den Sauerstoff. Mhm. Wir haben die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Die schützen uns vor Infektion. Und wir haben die Blutplättchen, also die Thrombozyten, ne, und die helfen ja bei der Blutgerinnung. Mhm. Und bei dem myelodysplastischen Syndrom, jetzt muss ich auch nochmal üben, produziert das Knochenmark diese Blutzellen zwar noch, aber fehlerhaft. Also die Zellen reifen nicht richtig heran, ne, die werden ja gebildet im Knochenmark. Viele sterben dann früher ab von den Zellen. Mhm. Oder funktionieren nicht richtig. Und deshalb entstehen dann halt zu wenig gesunde Blutzellen.
Und das gilt für alle Blutzellen? Also für Thrombozyten?
Ja, also es gibt halt auch so isolierte, wo dann halt bestimmte Gruppen geschädigt werden. Aber das kann sich halt auch auf alle drei Bereiche halt beziehen. Und die Beschwerden hängen dann halt davon ab, welche Blutbestandteile betroffen sind. Also wenn zum Beispiel die roten Blutkörperchen betroffen sind, dann haben wir eine Blutarmut, eine Anämie. Mhm. Und das führt dann halt zu Müdigkeit, Blässe, Atemnot, dann auch dieses Herzklopfen, was immer wieder dann auftritt. Bei den weißen Blutkörperchen hat man eine Infektanfälligkeit, also häufigere und schwere Infektionen, die dann auch auftreten können. Und sind die Blutplättchen betroffen, kommt
zu Blutungen.
Genau, Blutungsneigung.
Innerlich, äußerlich.
Ja. Thema Hämatome, ne? Also blaue Flecken. Häufig berichten dann ja Patienten, sie bekommen immer blaue Flecken, wissen aber gar nicht woher.
Ja.
Ne, die fliegen einem so zu. Ja, das also die wachen auf mit so riesengroßen blauen Flecken beispielsweise oder
schrecklich.
Thema Nasenbluten, ne? Oder Zahnfleischbluten, das sind dann halt so Hinweise, dass vielleicht die Blutplättchen nicht mehr ausreichend verfügbar sind.
Oh, aber allen Müttern sei gesagt, deren Kinder häufig Nasenbluten haben, wie mein Sohn, dass wir nicht immer unbedingt an ernsthafte Erkrankungen denken müssen. Denn für Nasenbluten gibt es auch andere Gründe. Ich erinnere mich an einen früheren, sehr frühen Fall.
Ach, also, genau, da haben wir über den sogenannten Locus Kieselbachii gesprochen, ne? Hier im Nasenwinkel, der ja häufig auch bluten kann und der dann verödet wird und dann ist Ruhe.
Ja, genau, der Locus Kieselbachii und dessen Verödung. Ich erinnere mich daran gerne, es hat mich damals nämlich sehr beruhigt. Was sind denn die Ursachen? Woher kommt diese Erkrankung?
Also in den meisten Fällen gibt es keine klare Ursache. Also MDS also kann halt spontan entstehen oder durch vorherige Chemotherapien zum Beispiel, Bestrahlung, aber auch Umwelteinflüsse, also zum Beispiel Lösungsmittel oder Benzol beispielsweise spielt hier eine Rolle.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch eine erworbene genetische Störung im Knochenmark.
Aha.
Das ist dann keine Erbkrankheit, aber das liegt dann quasi im Knochenmark vor. Und dementsprechend muss man natürlich auch gucken bei der Diagnostik. Also im ersten Schritt dann mal gucken, Blutbild, zeigen sich halt typische Veränderungen, zum Beispiel die Anämie, ne? Also wenn die roten Blutkörperchen fehlen, also liegen irgendwo verringerte Zellzahlen vor? Das ist ja so die erste Frage, die wir uns stellen. Dann zweitens dann auch das Thema der Knochenmarksuntersuchung, was man dann halt durch eine Knochenmarksbiopsie herausfinden kann. Und hier erkennt man dann halt, ob da unreife, fehlerhafte Zellen vorliegen. Das können dann die Pathologen gut nachgucken. Und dann halt das Thema der genetischen Untersuchung, wenn man halt wissen möchte, gibt es da vielleicht eine genetische Veränderung. Also da sucht man dann nach typischen Veränderungen im Erbgut der Knochenmarkszellen dann. Ne?
Irre, dass so eine Krankheit im Laufe des Lebens entstehen kann. Ich war jetzt ein bisschen erschreckt, als du gesagt hast, dass das durchaus auch die Exposition gegenüber Benzolen oder Lösungsmitteln dafür verantwortlich sein können.
Deswegen haben wir auch ganz viel Handschuhe bei den Dieseltankstellen und so.
Ja. Dafür sind sie da. Man sollte sie benutzen. Eigentlich sollte man Handschuhe im Auto haben.
Ja.
Oder auch im Haushalt. Bei all diesen Tätigkeiten, die man ausübt.
Ja, manchmal ist das ja auch auf der Arbeit bedingt. Du arbeitest halt irgendwie in der Fabrik und arbeitest mit bestimmten Stoffen. Dann gibt es halt auch nicht die entsprechende Aufklärung vom Arbeitgeber vielleicht. Das spielt dann schon eine große Rolle. Und dann muss man halt sich auch die Frage stellen, hat man dann aus Arbeitssicherheit-Sicht da alles getan? Ne?
Ja, mein Bruder arbeitet für die Berufsgenossenschaft. Jetzt umfirmiert in BG Prävent. Der Name erzählt es, also Prävention für Arbeitssicherheit sorgen. Kann man gar nicht genug Energie reingeben.
Genau. Was wir immer so als Frage bekommen, ist denn MDS Krebs?
Ja, weil man natürlich, ne, also bei vielem, was du jetzt gesagt hast, klingelt immer wieder Leukämie oder Vorleukämie.
Genau, das ist, also es zählt halt zu den Blutkrebserkrankungen.
Ah, ne? Dann doch.
Aber genauer, es ist halt eine Vorstufe einer Leukämie quasi, ne? Und in manchen Fällen entwickelt sich daraus dann eine sogenannte akute myeloische Leukämie, AML. Daher ist halt auch eine regelmäßige Kontrolle dann auch bei den Patienten einfach wichtig. Und da schließt sich dann halt auch so das Thema Therapie und wie geht man vor an, weil das richtet sich halt nach dem Risikoprofil dieser oder des MDS. Also ist das niedrig oder ist das hoch? Bei milden Verlauf beobachtet man das. Dann gilt halt quasi dieses Thema Watch and Wait, dass du die halt immer regelmäßig einbestellst, die Patienten, und guckst, verändert sich was am Blutbild.
Aber es wird, verstehe ich das richtig, nicht therapiert, beobachtet.
Das ist dann halt später, wenn halt Anämien zum Beispiel auftreten, dann würde man mit Bluttransfusionen dann arbeiten. Oder auch mit bestimmten Medikamenten, zum Beispiel Erythropoietin, das kennen wir, EPO, ne, aus dem Leistungssport.
Jetzt wollte ich gerade sagen EPO, ja. Das kann man noch aussprechen.
Mhm. Ja, und das regt ja die Bildung der roten Blutkörperchen an. Und da gibt es halt auch so verschiedene andere Substanzen, die man dann noch nutzen kann, um einfach die Zellproduktion dann anzuregen dann auch. Und schlussendlich halt auch das Thema der Knochenmarkstransplantation. Das ist auch die einzige Heilungsmöglichkeit, aber meist nur bei jungen und fitten Patienten auch möglich. Ne?
Okay. Also, wir freuen uns, dass es eine Verdachtsdiagnose ist, die nicht bestätigt werden kann, und sind gespannt auf den dritten Teil und hoffen das Beste. Professor Dr. Mücke leitet die heutige Fallkonferenz. Er hat bereits im Vorfeld vom dramatischen Fall der jungen Intensivpatientin gehört und erteilt daher direkt zu Beginn seinem Kollegen Dr. Blicke das Wort, der der versammelten Runde den Fall Judith Meissner vorstellt. Diese war bei der letzten Visite wach, ansprechbar und klagte über Schluckbeschwerden und Kopfschmerzen. Die Sauerstoffsättigung hatte sich bei noch immer nicht zufriedenstellenden 91% eingependelt. Der Blutdruck ist noch immer erhöht. Dass es sich um eine Bluterkrankung handelt, scheint klar. Aber welche? Ist es eine angeborene oder eine erworbene Krankheit? Immer noch hält Blicke das myelodysplastische Syndrom für möglich, aber auch eine autoimmunhämolytische Anämie zieht er in Betracht. Mücke fragt interessiert nach, ob bereits eine Durchflusszytometrie gelaufen sei. Blicke verneint und ruft sofort im Labor an, um eine solche Untersuchung anzuordnen. Bei dieser Methode lässt man Blutzellen durch eine Messkammer fließen und nutzt fluoreszierende Antikörper, mit deren Hilfe die Schutzproteine oder eben deren Fehlen auf den Zellen nachgewiesen werden können. Doch eine junge Kollegin aus der Onkologie, die über seltene Formen von Blutkrebs promoviert hat, tippt auf eine sehr seltene andere chronische Erkrankung. Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie. Wobei der Name irreführend ist, denn tatsächlich findet die Zerstörung der roten Blutkörperchen nicht nur nachts, sondern auch tagsüber statt. Für die Gesamtzahl der Krankheitsfälle und die Anzahl der Neuerkrankungen in Deutschland liegen keine verlässlichen Daten vor. Mücke ist sich aber sicher, dass die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie wie viele andere seltene Erkrankungen deutlich unterdiagnostiziert ist. Blickes Diensthandy klingelt. Er schaut beeindruckt die junge Onkologin an. Gerade hat ihm das Labor mitgeteilt, dass die Diagnose PNH verifiziert werden konnte. Der ganzen Runde ist die Erleichterung anzumerken. Nun übernimmt Professor Dr. Mücke wieder die Moderation. Er berichtet seinen Kollegen, dass PNH in jedem Alter auftreten kann, auch bei Kindern. Am häufigsten wird die Erkrankung allerdings bei Menschen mit Anfang 30 diagnostiziert, so wie bei Judith. Es handelt sich um eine erworbene Erkrankung, die nicht vererbt wird. PNH ist zudem nicht ansteckend, tritt geschlechtsunspezifisch auf, und das heißt, Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Bei der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie verändert sich im Laufe des Lebens ein Gen bei einer oder mehreren blutbildenden Stammzellen. Durch diese Mutation geht eine wichtige Schutzstruktur auf der Zelloberfläche verloren. Während gesunde Blutkörperchen Schutzproteine auf der Zelloberfläche besitzen, welche die Zellen vor einem Angriff des Komplementsystems schützen, werden die PNH-Blutkörperchen aufgrund der fehlenden Schutzeiweiße zerstört. Diesen Vorgang bezeichnet man als chronische Hämolyse. In Judiths Körper lösen sich also stetig rote Blutkörperchen auf. Erfolgt keine Behandlung der PNH, kann sie ernsthafte gesundheitliche Folgen wie schwere Nierenschäden oder die Bildung von Blutgerinnseln nach sich ziehen. Daraus resultierende Komplikationen wie Thrombosen können wiederum Organe wie Leber, Lungen und Gehirn schädigen und ohne vorherige Warnzeichen auftreten. Darüber hinaus berichten viele PNH-Patienten über starke Einschränkungen ihrer Lebensqualität. Die Teilnehmer schließen sich Mückes Therapievorschlag an, eine Hemmung des Komplementsystems vorzunehmen. Dabei werden Infusionen mit sogenannten Komplementinhibitoren, künstlich hergestellten Antikörpern, verabreicht. Diese können die fehlerhafte Reaktion hemmen und damit die hämolytische Aktivität kontrollieren, die zur übermäßigen Zerstörung von Blutzellen führt. Diese Therapieform stellt nach aktuellem Forschungsstand den einzigen zielgerichteten medikamentösen Behandlungsansatz dar. Als Judith am nächsten Morgen die Augen öffnet, spürt sie Ricardos Hand auf ihrer. Gott sei Dank, alles wird gut. Die Ärzte wissen, was dir fehlt und haben die Behandlung bereits eingeleitet. Die beiden können ihr Glück kaum fassen. Während der Visite erklärt Dr. Blicke Judith, dass PNH-Patienten heutzutage bei guter therapeutischer Versorgung mit einer annähernd normalen Lebenserwartung rechnen können. Dennoch bringt eine chronische Erkrankung immer eine Reihe von Veränderungen und Einschränkungen mit sich, nicht nur für die betroffene Person, sondern auch für deren persönliches Umfeld. Mit guter Planung und maßgeschneidertem Behandlungsmanagement können die PNH-Betroffenen aber weiterhin am Berufsleben teilnehmen, liebgewonnene Freizeitaktivitäten fortführen und sogar auf Reisen gehen. Erleichterung im alltäglichen Umgang mit der Erkrankung bringt das Führen eines Symptomtagebuchs. So lassen sich Veränderungen in der Symptomatik erkennen und frühzeitig mit dem behandelnden Arzt besprechen. Auch in Judiths Fall gibt es eine gesicherte Diagnose. Und zwar eine paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie. Mhm. Ist die weniger schlimm als die Verdachtsdiagnose?
Mhm.
Ist das eine ganz schlimme Frage, die ich stelle?
Naja, also die PNH... Zwinge mich jetzt bitte nicht, es auszusprechen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ich versuche es jetzt aber trotzdem mal. Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie.
Siehst du,
und das
jetzt?
Ist eine seltene chronische Bluterkrankung, ja. Bei der die roten Blutkörperchen, also jetzt die Erythrozyten, vom eigenen Immunsystem zerstört werden. Und dabei wird der rote Blutfarbstoff, also das Hämoglobin, das wird dann frei und kann über den Urin ausgeschieden werden.
Ne? Weshalb es bei Judith zu diesem dunklen Urin gekommen ist. Das haben wir nämlich, glaube ich, in der Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, nicht wirklich geklärt.
Ja, und das tritt ja vor allen Dingen dann morgens nach dem Aufstehen dann auf, ne? Oder in der Nacht, wenn du dann auf Toilette gehst. Ne?
Mhm.
Dass man das dann so sieht, dieses dunkle, rotbraun gefärbte in der Toilette.
Mhm.
Und hier vielleicht auch nochmal wichtig, was passiert da eigentlich im Körper? Also bei der PNH liegt ja hier ein genetischer Defekt vor in den sogenannten blutbildenden Stammzellen des Knochenmarks. Und was ist die Folge? Also die roten Blutkörperchen verlieren einen wichtigen Schutzmechanismus auf der Oberfläche.
Mhm.
Ja? Und das Immunsystem greift diese ungeschützten Blutzellen dann an, also besonders das sogenannte...
Weil es sie nicht als Blutzellen erkennen kann.
Ja, genau. Das sogenannte Komplementsystem, das ist ein Teil der körpereigenen Abwehr, das ist dafür dann zuständig. Ne? Und die Zellen platzen dann vorzeitig, das nennt man dann Hämolyse, also Zerstörung vom Blutkörperchen passiert dann. Und der rote Blutfarbstoff tritt dann ins Blut über und wird über die Niere im Urin ausgeschieden. Und das führt dann halt zu dieser dunklen Verfärbung des Urins.
Mhm. Und diese Erkrankung führt häufig zu Thrombosen, also zu Tromben im Gefäßsystem.
Aber genau, besonders in ungewöhnlichen Regionen des Körpers, zum Beispiel in den Bauchvenen tritt das sehr häufig dann auf. Es gibt halt die diversen Symptome, die auch auftreten. Wir haben ja ein paar angesprochen. Also dieser morgendliche dunkle Urin, das ist ja dieses ausgeschiedene Hämoglobin. Wir haben aber auch Müdigkeit, Schwäche. Das ist ja bei vielen Erkrankungen auch immer der Fall, auch bei vielen Erkrankungen, die wir hier schon mal besprochen haben. Einfach durch die Blutarmut, durch die Anämie tritt das dann halt auch auf. Mhm. Ne? Und dann halt Thema Bauchschmerzen. Schluckbeschwerden, die auch auftreten können, durch Muskelverkrampfung bei der Hämolyse, ne, also bei den zerstörten Zellen dann auch, Luftnot, Herzklopfen, Sauerstoffmangel durch die Anämie und dann halt auch eine Infektanfälligkeit, ne, wenn auch weiße Blutkörperchen betroffen sind in einigen Fällen.
Die auch betroffen sein können. Aha.
Ja, wir haben, vielleicht kann man auch nochmal sagen, diese Herleitung von dem Namen der Erkrankung, also paroxysmal, warum? Weil es halt anfallsartig ist.
Kommt schubweise. Ja. Mhm.
Das spielt an auf die Zerstörung der roten Blutkörperchen. Die geschieht ja nicht ständig, sondern in Schüben. Und dann nächtlich in der Nacht, also früher dachte man, dass die Hämolyse passiert besonders, also dass diese Hämolyse besonders nachts dann halt auftritt. Heute weiß man aber, dass die jederzeit auftreten kann, aber der morgendliche Urin fällt halt auf, wegen dieser starken Konzentration, ne?
Das weil man nachts eben nicht so häufig Wasser lässt ja, wie am Tag. Was löst solche Schübe aus? Könnt ihr das sagen? Gibt es Trigger?
Also wir haben ja einmal, meinst du jetzt, was die Grundursache davon ist? Wir haben ja gesagt, auch, das ist ja erblich. Ist die Frage, ist PNH erblich? Ja, muss man ja fragen, weil es ja genetisch auch eine Auffälligkeit ist. Nein, die PNH ist nicht vererbbar. Also dieser Gendefekt entsteht zufällig im Laufe des Lebens in einer Stammzelle im Knochenmark und verändert dann halt quasi die Produktion der Zellen. Ne?
Und in diesem Fall weiß man aber nicht, was die Ursache für diese genetische Veränderung ist.
Wir hatten ja darüber gesprochen, auch bei der anderen Erkrankung. Es können wahrscheinlich verschiedene Ursachen auch sein, wahrscheinlich Umweltfaktoren vielleicht. Also so richtig ist es wahrscheinlich genau auch wie bei der myelodysplastischen Geschichte nicht geklärt.
Mhm. Therapie. Mhm. Welche Möglichkeiten habt ihr?
Also wir haben ja ein Ziel. Also das Ziel der Therapie ist es, diese Zerstörung der Blutzellen zu verhindern.
Mhm.
Und insbesondere auch diese Komplikationen, wie die Thrombosen dann auch zu vermeiden. Ne?
Mhm.
Und das kann man halt machen mit sogenannten Komplementhämmern. Das sind Medikamente, die blockieren das überaktive Immunsystem und schützen halt die Blutzellen. Das ist eine Therapieform.
Darf ich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Ist das Immunsystem, weil du jetzt sagst, hyperaktiv, ist es hyperaktiv oder ist es nur so aktiv, weil es ja auf diese Blutzellen reagieren muss? Also
weil
ist
es auf
hyperaktiv?
Die Blutzellen, ja, ich habe ja gesagt, diese Schicht fehlt ja, ne?
Ja.
Und dadurch reagiert halt das Immunsystem da drauf und will die ja zerstören. Und dadurch, das muss man halt verhindern. Und das kann man halt mit den sogenannten Komplementhämmern dann machen. Das andere Thema ist halt wieder Thema Bluttransfusion bei starker Blutarmut, um halt diese Anämie dann auch zu verhindern.
Mhm.
Und dann halt das Thema der Thromboseprophylaxe, also ein Blutverdünner, wenn halt bei dem Patienten dann auch ein erhöhtes Risiko besteht.
Mhm.
Und in Einzelfällen kann man auch über das Thema Stammzelltransplantation sprechen. Die ist halt potenziell heilend,
ja,
aber halt sehr, sehr risikoreich, ne?
Was sind die Risiken bei einer Stammzellen?
Ja, erstmal das Thema, also man muss ja die alten, also man muss ja erstmal das Immunsystem komplett runterfahren, die Stammzellen zerstören, du kriegst dann neue Zellen und alleine da ist halt ein Zeitfenster, wo du halt eine sehr, sehr hohe Infektanfälligkeit dann auch oder wo die körpereigene Abwehr nicht mehr gegeben ist und da kann es dann halt auch schon zu schweren Verläufen alleine bei dem Prozess der Stammzelltransplantation.
Nochmal zurück zu den Komplementhämmern. Muss man sich dann vorstellen, dass das Immunsystem allgemein gehemmt wird oder reagiert es dann nur nicht mehr auf die fehlerhaften Blutplättchen?
Also bei den Menschen, die an der PNH leiden, fehlt halt den roten Blutkörperchen. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dieses Schutzschild gegen dieses Komplementsystem. Also ich kann ja vielleicht nochmal erklären, was ist das Komplementsystem? Das ist
genau,
vielleicht
danke.
Nochmal wichtig. Das Komplementsystem ist halt ein Teil unseres angeborenen Immunsystems und es besteht aus einer Kette von Eiweißen im Blut. Ja? Also die Krankheitserreger, wie zum Beispiel Bakterien, markieren, also die taggen die richtig und dann auch zerstören können.
Mhm.
Und es funktioniert quasi wie eine Art, wie soll man das sagen, biochemische Alarmanlage.
Mhm. Ah ja.
Ja, also Erkennen von Eindringlingen. dann Aktivieren des Komplementsystems und dann Zerstörung der Zielzellen, zum Beispiel der Bakterien, durch Löcher, also sie machen so Löcher in den Zellhüllen. Und das ist normalerweise sehr sinnvoll und schützt halt vor Infektionen.
Ja.
Wenn man sich jetzt vorstellt, was läuft dann bei der PNH falsch? Ich hatte ja gesagt, also bei den Menschen mit PNH fehlt der roten, also den roten Blutkörperchen dieses Schutzschild gegen dieses Komplementsystem. Und normalerweise verhindern zwei Schutzproteine, das ist bei der PNH, also das CD55 und das CD59, dass das Immunsystem versehentlich die eigenen Zellen quasi angreift, ne? Und bei der PNH sind diese Schutzproteine defekt oder fehlen komplett. Und das Komplementsystem erkennt die eigenen Blutkörperchen also dann fälschlicherweise als fremd.
Beziehungsweise und, ja eigentlich richtig, da ihnen ja etwas fehlt, was sie als echte Blutplättchen ausweisen.
Das Trikot
würde.
Fehlt,
das
sozusagen.
Trikot fehlt,
ne? Und dann werden sie angegriffen und die Zellen platzen und das führt dann zur Hämolyse. Und wenn man dann halt überlegt, was machen denn dann Komplementhemmer? Also Komplementhemmer sind halt Medikamente, die gezielt einen Teil des Komplementsystems dann blockieren, damit es nicht mehr die roten Blutkörperchen zerstört.
Und gezielt behandelt werden kann nur, wenn es zu einer schnellen Diagnose kommt. Das ist in diesem Falle geschehen. Und wie sieht es mit der Prognose aus?
Also die Prognose der PNH hat sich halt in den letzten Jahren deutlich verbessert. Also vor allen Dingen durch diese modernen Therapien mit den Komplementhemmern. Aber die Lebenserwartung hängt halt stark davon ab, wie schwer die Erkrankung halt auch verläuft, ne? Ob es zu Komplikationen kommt und ob zusätzliche Erkrankungen vielleicht auch vorliegen bei den Patienten. Ne? Also das spielt dann mit da rein. Früher gab es halt eine deutlich verkürzte Lebenserwartung. Also ohne die modernen Therapie lag die mittlere Lebenserwartung so zwischen 10 und 15 Jahre nach der Diagnosestellung. Also die häufige Todesursache waren ja insbesondere die Thrombosen. Ne?
Ja.
Also in den Bauchwehen, Lungen oder Gehirn, die dann aufgetreten sind. Und auch halt das Thema der schweren Anämien und Infektionen, ne, die dann aufgetreten sind.
Aber durch die Komplementhemmer hat sich das deutlich verändert.
Dank dieser zielgerichteten Therapie mit den Komplementhemmern ist die Prognose deutlich besser geworden. Die meisten Patienten mit PNH, die unter der Therapie sind, haben heute nahezu eine normale Lebenserwartung. Auch die Thrombosegefahr sinkt um über 90% unter der Therapie, was wirklich super ist. Und die Lebensqualität steigt einfach deutlich. Also die Symptome Müdigkeit, Atemnot, Bauchschmerzen und auch der dunkle Urin stark zurückgehen, ne? Und viele Patienten können halt wieder voll arbeiten und auch ein normales Leben führen. Wenn man da einfach mehr drüber wissen möchte, gibt es ja auch tolle Unterstützung. Hier auch nochmal der Hinweis auf den Verein Lichterzellen.
Ah, Lichterzellen ist der Verein, der gegründet wurde, der sich speziell um dieser Krankheit kümmert.
Ja, genau. Und da kriegt man halt auch viele Informationen und Unterstützung.
Also weisen wir nochmal hin auf die Achse, den Dachverband für die seltenen Erkrankungen, aber in diesem Fall besonders auf die Lichterzellen.
Genau.
E.V. Martin, das war sehr lehrreich. Ich danke dir sehr und ich bin erfreut darüber, wie viel dann eben doch heute und in so schneller Zeit, also wie schnell sich alles entwickelt, wie schnell ihr Neues herausfindet und wie schnell ihr neue Therapiemöglichkeiten findet. Herzlichen Dank.
Ja, danke dir. Es war wieder spannend heute.
Alles Gute.
Bis dann. Tschüss.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.